Und wir bitten dich auch um mein Herz für dein Wort. Dreimal verleugnet Petrus seinen Freund, seinen Weggefährten, seinen Lehrer, seinen Meister. Und dreimal fragt Jesus Petrus: Liebst du mich? Was für eine Begegnung. Und ich frage mich, was mag hier gefühlsmäßig bei Petrus abgegangen sein in der Zeit dazwischen? Wer am letzten Sonntag hier war, der wird diesen Text schon einmal nachgespürt haben. Und die Frage ist ja, welche Gedanken wir, natürlich, das ist immer ein bisschen spekulativ auch, aber wir haben den einen Bericht und wir haben den anderen Bericht und die Frage ist, was ist in Petrus dazwischen abgegangen? Erst die unübersehbare Erkenntnis der eigenen Feigheit hier im Hof. Dann wird Jesus gekreuzigt und ab diesem Moment ist es zu spät zum Geraderücken. Worte, die noch gesagt hätten werden können, die müssen jetzt ungesagt bleiben. Und dann bei Petrus die Rückkehr an den so vertrauten See Tiberias. Die Rückkehr zu den Netzen, dem Geruch von Salz und Fisch und Schweiß und von dem Boot. Und natürlich auch die Rückkehr zur Familie. Die Rückkehr zu der Familie, der gegenüber er jetzt zugeben muss, alles ist nur eine Phase gewesen. Es ist vorbei. Aber jetzt komme ich zurück. Die Heimkehr ins alte Leben und auf einmal nach einer vergeblichen Nacht auf dem Wasser wartet Jesus am Ufer. Zuerst erkennen sie ihn nicht, als er dort am Ufer steht, aber dann schon. Ein Feuerchen brennt, der Duft von gebratenem Fisch und geröstetem Brot liegt in der Luft und ich frage mich wirklich, freut sich Petrus, dass er Jesus sieht? Oder hat er sich gewünscht, er möge doch lieber tot geblieben sein, weil dann würde diese Begegnung nicht stattfinden. Und wenn das schon nicht geht, dass Jesus tot geblieben ist, dann könnte ich mir vorstellen, wäre Petrus in diesem Moment am liebsten selbst im Erdboden versunken. Denn ich bin sicher, das, was hier am grünen Donnerstag im Hof beim Hohepriester passiert, das lässt seine Gedanken immer noch im Kreis Karussell fahren. Selbstvorwürfe, was hast du da bloß getan, wechseln sich ab mit Selbstentschuldigungsversuchen. Naja, es ist vielleicht auch menschlich. Aber was auch immer in Simon Petrus vorgeht, hier in diesem Moment, an diesem Morgen, bricht ein neuer Tag an. Und die Sonne geht auf. Ich lese uns den Text noch einmal, Johannes 21, die Verse 15 bis 19. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Daraufhin sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortet: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte: Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Daraufhin sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Schafe. Ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte: Folge mir nach. Unser erster Punkt heute Morgen heißt Sonnenaufgangsmomente. Es gibt solche Sonnenaufgangsmomente im Leben. tatsächlich Momente, wo die Sonne wirklich aufgeht und wir vielleicht im Urlaub sind und wir das mitkriegen, wie sie über den Horizont klettert und wir spüren auch, wenn die Sonne auf unserer Haut so langsam sie wärmt, das ist etwas Besonderes. Hier passiert etwas, hier fängt etwas Neues an. Es gibt aber auch die anderen Sonnenaufgang-Momente in unserem Leben, wenn eine verfahrene Situation sich löst. Wenn ein Streit beigelegt wird. Wenn eine Krankheit besiegt wird. Oder vielleicht manchmal wird sie nicht besiegt, aber Gott drückt zumindest für eine Zeit lang die Pause-Taste. Oder aber ein Toter kehrt zurück ins Leben. Wer vor einem Monat bei unserer Sonntagsschule für alle, so nennen wir ja dieses Format, dabei gewesen ist, der wird sich noch erinnern, wie es uns bewegt hat, wie sich Petrus verzweifelt in die Nacht davonstiehlt. Bloß weg hier von diesem Ort seines Versagens. Bloß weg hier von diesem Ort der Selbsterkenntnis, ich bin doch nicht der Apostelfürst, der in Marmor gemeißelte Held mit dem Schlüssel zum Himmel. Ich bin doch nicht der Held, als den ich mich immer selber gesehen habe. Und am Ende dieses Tages ist es unübersehbar und Petrus erkennt, ich habe versagt. Und zwar nicht nur einmal, sondern gleich dreimal. Was dagegen hier jetzt am Strand passiert, ist für mich ein seelsorgerliches Gespräch. Und zwar hat das schon fast therapeutische Qualität, so würde ich sagen. Denn hier findet Versöhnung statt. Das Erste, was passiert, Simon Petrus versöhnt sich mit sich selbst, indem er sich eingesteht, wer er ist und wer er auch nicht ist. Und wir dürfen miterleben, wie in seinem Leben die Sonne aufgeht. Und Jesus fragt ihn dreimal, liebst du mich? Vielleicht habt ihr den Text ja noch vor Augen, denn da ist eine ziemliche Dynamik auch drin. Und ich möchte noch einmal etwas genauer mit euch jetzt in den Text hineinschauen. Das erste Mal fragt Jesus, liebst du mich mehr als alle anderen? Und er stellt diese Frage ja auch vor allen anderen. Und das ist schon eine besondere Situation, wenn ich jemanden frage, liebst du mich mehr als alle anderen? Und alle anderen sind mit dabei. Und wenn man jetzt die Zeit wenige Wochen zurückdrehen würde, wahrscheinlich hätte Petrus gesagt, ja, klar, natürlich liebe ich dich mehr als alle anderen. An diesem Morgen aber überhört er geflissentlich dieses mehr als alle anderen. Und wenn er hier nach seiner Liebe gefragt wird, dann verwendet Jesus das Wort Agape. Ich habe euch das schon mal in einer anderen Predigt erklärt. Also Agape ist das Wort für Liebe, welches die unendliche Liebe Gottes zu den Menschen beschreibt. Und Jesus fragt hier, liebst du mich? Und er verwendet eben das Wort Agape. Aber als Petrus antwortet und sagt, ja, ich liebe dich, dann nimmt er nicht das Wort Agape, dann nimmt er das Wort Philia. Und Philia ist das Wort für Liebe, welches das Verhältnis beschreibt von guten Freunden, von dicken Kumpels, von Menschen, mit denen man auch wirklich sich gut versteht. Und er antwortet, ja, ich liebe dich, aber er antwortet eben auch, ja, ich liebe dich mit Philia, nicht mit Agape. Jesus fragt dann ein zweites Mal, liebst du mich? Und er fragt wieder mit diesem Wort Agape. Und als Petrus dann antwortet, antwortet er wieder mit Philia. Ja, ich liebe dich, aber eben nicht mit Agape, sondern eben mit der Liebe, wie sich gute Freunde lieben. Und wir können es förmlich spüren. Simon Petrus backt hier auf einmal kleine Brötchen. Philia ist alles, was er anbieten kann. Und als Jesus dann zum dritten Mal fragt, da fragt er nicht mehr mit Agape, da fragt er mit Philia. Sag mal, Petrus, liebst du mich so, wie gute Freunde zueinander stehen? Und Petrus sagt, ja, ja, genau so, so liebe ich dich. Das ist das, was ich dir anbieten kann. Das ist das, was ich dir geben kann. Agape übersteigt meine Fähigkeiten. Das übersteigt alles das, was ich dir geben kann. Aber Philia, das geht. Das funktioniert. Und das ist das, was ich meine, dass Petrus erkennt, wer er ist und wer er nicht ist. Das ist das, wo er etwas über sich selbst erkennt. Und offensichtlich versöhnt er sich auch mit sich selbst in diesem Moment. Jesus macht mit seiner Frage, liebst du mich aber auch noch etwas mehr? Denn er holt Petrus mit der Frage, liebst du mich? Er holt ihn zurück in die Beziehung hinein. Und sie, diese Beziehung, ist die Voraussetzung, sich neu auf den anderen einzulassen. Ist die Liebe da, dann kann man weiterschauen. Wir kennen das doch auch von uns und aus unseren Beziehungen. Wir kennen das doch auch, wenn eine Beziehung angeknackst ist. Hier helfen dann wieder Vorwürfe, da helfen auch keine Drohungen, da halten auch keine Vorhaltungen und auch keine Sanktionen. Alles das kittet keine Beziehung. Erst die Frage nach der Liebe kann einen Menschen in eine Beziehung wieder zurückholen. Und bei uns Menschen braucht es dann noch mehr. Ich glaube, es ist immer erstmal gut, sich der Grundlage zu vergewissern. Auf welcher Grundlage reden wir hier miteinander? Ist da noch was? Und wenn das geklärt ist, dann kann man weiterschauen, dass eine toxische Beziehung auch heilen kann, dass sie gesunden kann. Und dann geht es auch darum, wie man sich verhält, das nächste Mal verhält. Dann kann man auch darüber sprechen, wie man miteinander spricht. Aber alles beginnt damit, dass sich klärt, wie man zueinander steht, was man liefern kann, hier in diesem Fall Philia, und was nicht, nämlich Agape. Und überall, wo das passiert, da kann dann auch die Sonne aufgehen. Und darum zweitens, vom Fischer zum Hirten. Eine der Fragen vorhin in euren Gruppen waren, und das war eine Frage ziemlich zum Ende hin, was meint Jesus damit, wenn er sagt, sorge für meine Lämmer, hüte meine Schafe, sorge für meine Schafe? Warum sagt er das? Und ich hatte euch ja schon angekündigt, ich würde gerne ein paar Reaktionen einholen und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, deswegen brauche ich hier mal dieses andere Handmikro, Birte. Und ich würde gerne wissen, wer mag erzählen, auf welche Antworten seid ihr in euren Gruppen gekommen? Welche Antworten habt ihr dazu gefunden? Warum sagt er, sorge für meine Lämmer, hüte meine Schafe? Wer mag was erzählen?
Zum Christentum. Sorge für meine Schafe heißt so viel wie, die Leute, die schon Christen sind, die Leute im Christentum halten und sie dazu bestärken, dass sie auch weiterhin an Jesus Christus glauben. Und die dritte war? Sorge für meine Schafe heißt so viel wie kümmere dich um die Leute, denen du Gottes Wort weitergibst und halte sie da, wo sie sind, nämlich fest im Glauben. Danke.
Dankeschön. Weitere Rückmeldung aus den Gruppen. Oder war das? Ja.
Bei uns in der Gruppe wurde gesagt, dass es ja vorher auch schon mal die Aussage gab, dass Petrus der Fels sein soll in der Gemeinde. Und wir haben das eben auch so verstanden, dass es bei den Lämmern und Schafen um Menschen geht, die zur Gemeinde gehören sollen oder schon zur Gemeinde gehören und dass er sich eben um die kümmern soll.
Dankeschön.
Noch eine Rückmeldung? Dreimal fragt Jesus Petrus und dreimal antwortet Petrus und daraufhin beauftragt Jesus ihn jedes Mal: Sorge für meine Lämmer, hüte meine Schafe, sorge für meine Schafe. Und wir können feststellen, in dem Moment, wo Petrus sagt, ich liebe dich, ja, das tue ich, verknüpft Jesus diese Liebeserklärung mit einem Auftrag. Das ist ja erstmal was Faszinierendes. Also Petrus erklärt seine Liebe, sagt, ja, ich liebe dich, und Jesus verknüpft diese Liebeserklärung mit einem Auftrag. Und er sagt damit, wenn du mich liebst, wenn du mich wirklich liebst, dann besteht deine Aufgabe darin, meine Lämmer und Schafe zu hüten und zu weiden. Denn das ist es, was aus der Liebe zu mir folgt. Die Hinwendung zu den Menschen. Hier hast du deinen Auftrag. Und natürlich kann man sich überlegen, ob das auch schon was damit zu tun hat, mit dieser Aussage, du bist der Fels. Aber es geht hier um diese Verknüpfung miteinander, dass man sagt, dass Petrus mitkriegt, ja, aus der Liebe zu Jesus folgt ein Auftrag. Und Petrus, er nimmt diesen Auftrag an. Und ich glaube, es ist dieser Moment, wo aus dem Fischer ein Hirte wird. Und er wird damit Teil der Nachfolgegemeinschaft Jesu. Und ich glaube, es gibt in der Bibel wirklich nur sehr, sehr wenige Texte, in denen Jesus die Liebe zu ihm so sehr mit der Hinwendung zu den Menschen, zu den Lämmern und Schafen verknüpft. Liebst du mich? Nun denn. Dann sorge für meine Schafe.
Vorher zu Petrus sagte, von nun an sollst du keine Fische mehr fangen, du sollst Menschen fangen. Ja. Und das heißt, Menschen zum Christentum führen.
Natürlich spricht hier in diesem Moment Jesus zu Petrus. Und ich glaube, für Petrus ist es in diesem Morgen wirklich eine ganz besondere Erfahrung, dass Jesus ihre Beziehung an diesem Morgen auf neue Beine stellt. Dass er klarkriegt, zwischen uns beiden ist wieder alles in Ordnung. Das, was hier im Hof bei dem Hohepriester passiert, das soll nicht länger zwischen uns stehen. Und selbst wenn ich will, bin ich nicht länger in der Lage, darüber nachzudenken. Mit der einen Formulierung, ihr erinnert euch daran. Und so kommt es, dass er hier als der Gescheiterte an diesem Morgen, an diesem Strand, einen neuen Auftrag bekommt. Nämlich sich um die Lämmer und Schafe zu kümmern, dafür zu sorgen, dass die Lämmer genug zu fressen bekommen, dass die Schafe Orientierung haben und als Herde beieinander bleiben. Aber auch wenn Jesus es ist, der diese Frage Petrus stellt, glaube ich, dass er diese Frage, liebst du mich, auch an uns alle richtet. Und nicht alleine an Petrus. Ich bin davon überzeugt, dass er auch uns fragt. Und je nachdem, wie wir antworten, liegt es auch an uns daran, für andere zu sorgen und sie zu hüten. Wer zu Jesus kommt, den schickt er zu den Menschen. Das ist die Essenz, glaube ich, hier. Das war damals so und das ist heute immer noch so. Und darum frage ich mich manchmal auch, wie konnte es passieren, dass unsere Gemeinden zu Versorgungskirchen wurden? Wie konnte es passieren, dass so viele gläubige Menschen nie das Stadium des Lammes verlassen haben und bis heute nur darauf warten, dass sie pünktlich ihr Futter morgens um 10 in portionsgerechten Happen serviert bekommen? Das Johannesevangelium bzw. Jesus macht hier einen Unterschied zwischen Lämmern und Schafen. Das erste Mal sagt er, sorge für meine Lämmer. Das zweite Mal aber sagt er, weide meine Schafe. Und das ist tatsächlich ein Unterschied, ein großer Unterschied. Denn bei den Lämmern geht es darum, dass diese genug Futter kriegen. Lämmer wissen sie noch nicht so, wo sie nach Futter suchen sollen. Das andere aber Mal spricht er von Schafen, von ausgewachsenen Tieren, und diese suchen sich in der Regel ihr Futter selber. Bei ihnen ist es wichtig, dass sie beieinander bleiben. Bei ihnen ist es wichtig, dass keiner verloren geht. Und so ist es wichtig, dass gläubige Menschen, dass wir diesen Evolutionsschritt, so nenne ich das mal, gehen. Dass wir aufhören, uns füttern zu lassen und im Glauben erwachsen werden, dass wir zu mündigen Christinnen und Christen werden. Und ich würde dieses Bild jetzt gerne etwas ausdehnen, denn wenn es gut wird, dann werden aus diesen Schafen nämlich ebenfalls Hirten, so wie Petrus. Nämlich Menschen, die die Fürsorge für andere übernehmen und ihnen helfen, ein mündiges und lebendiges Christsein zu entwickeln. Und darum drittens, Neuanfang leben. Diese ganzen großen Begriffe, Vergebung, Versöhnung, Neuanfang und es gibt noch ein paar mehr Begriffe, die dazu gehören. Das sind alles wirklich große Themen. Und die Themen sind so groß, sie sind auch zu groß, als dass wir nun heute Morgen sie einfach so abfrühstücken könnten. Und darum werde ich in diesem Monat immer mal wieder aus verschiedenen Perspektiven mit einem anderen Blick in meinen Predigten einen Blick auf diese Begriffe werfen. Den Anfang haben wir heute Morgen mit Petrus gemacht. Was hier am Strand, als die Sonne aufgeht, passiert, das verstehe ich so. Jesus fragt uns alle heute Morgen, ob wir Fischer bleiben wollen oder Hirte werden. Ob wir bei dem bleiben wollen, was wir immer schon getan haben, dem Vertrauten und Bekannten, oder aber ob wir bereit sind, unsere Beziehung zu Jesus auf neue Beine zu stellen und unserem Leben ein neues Ziel zu geben. Natürlich gibt es bei Petrus diese Enttäuschung. Zuallererst die Enttäuschung über sich selbst, dass er doch nicht derjenige ist, von dem er immer gedacht hat, dass er ist. Ja, diese Enttäuschung ist da und es gibt auch diese Enttäuschung über andere. Wahrscheinlich ist Petrus ja auch von Jesus selber enttäuscht. Diese Geschichte da in diesem Garten, als er gefangen nimmt, warum setzt Jesus denn nicht sich für sich selbst ein? Warum lässt er das denn alles mit sich geschehen? Warum ist Jesus noch nicht mehr in der Lage, für sich selbst zu sorgen dort und für sich selber einzutreten? Warum muss Petrus immer alles machen? Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass er auch von Jesus enttäuscht ist. Und wahrscheinlich war er auch von den anderen Jüngern enttäuscht, denn damals, als er in dem Garten, als er in dem Hof war von dem Hohepriester, da war er der einzige Jünger. Wo waren denn all die anderen? Das muss doch auch enttäuschend gewesen sein. Vorher ist man durch dick und dünn gegangen, hat so viel gemeinsam erlebt und jetzt, wo es drauf ankommt, ist der Einzige, der übrig bleibt. Und dass er dann zu seinen Netzen zurückkehrt, nun, da machte er es eben wie der sprichwörtliche Schuster, der bei seinen Leisten bleibt. Ja, es war auch ein bisschen peinlich, so wie ein Hund mit eingekniffenem Schwanz zurückzukommen, aber immerhin ist ihm hier alles vertraut. Hier kennt er sich aus. Und doch steigt er an jenem Morgen aus dem Boot und rennt Jesus entgegen. Vorher zieht er übrigens noch seine Kleidung aus. Weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Vielleicht hat er beim letzten Mal gelernt, als er versunken ist. Wer weiß. Aber er steigt aus. Und dann hat er einen Neuanfang. Und dieses Mal lässt er seinen Fischerberuf endgültig hinter sich und wird Hirte. Liebe Gemeinde, das ist auch Teil der Ostererfahrung. Und ich glaube, dass auch wir vor dieser Frage stehen. Fischer bleiben oder Hirte werden? Führt die Enttäuschung über uns selbst, die Enttäuschung über andere, die Enttäuschung über Jesus, führt sie dazu, dass wir uns von unseren Träumen und Hoffnungen verabschieden? Oder verändert uns die Begegnung mit Jesus und wir übernehmen Verantwortung, auch für andere? Für Petrus jedenfalls geht an diesem Morgen die Sonne auf und ein neuer Tag beginnt. Amen.